Es hat einen merkwürdigen Anlass her gehabt, dass es zu diesem Buch kam. Unter uns gesagt, hat meine Frau immer gesagt, wenn du noch mal ein Büchlein schreibst, dann lasse ich mich scheiden. Aber sie hat trotzdem durchgehalten und hat gesagt, vielleicht ist doch gut, dass du noch ein bisschen leben durftest und von dem erzählen, was dir über deine Krankheitszeit wichtig geworden ist. So hatte mich ja der Onkologe Dr. Fichtner vor bald 8 Jahren gefragt. Zuerst hat er im November gesagt, für die paar Tage, die Sie noch zu leben haben, will ich Sie nicht länger plagen. Wir setzen die Chemotherapie, die zweite, die versucht war, ab. Und als dann nach ein paar Monaten ich doch noch lebte und wieder auf dem kahlen Kopf wenigstens einige Haare gesprießt sind, hat er gesagt, wenn Gott Ihnen jetzt doch noch ein bisschen Zeit zum Leben gibt, was haben Sie vor mit der Zeit? Und da konnte ich nur sagen, das, was Jesus einmal einem Geheilten gesagt hat, geh hin und verkündige, was der Herr an dir getan hat. Und dazu gehört nicht, dass es einen Aufschub gab in der Krebserkrankung, der steckt irgendwo noch in meinem Leib drin. Darüber können mehr Menschen etwas erzählen, als man sich's vorstellen kann. Wenn ich allein in unserer Korntaler Brüdergemeinde herumdenke, wie viel wunderhafte Bewahrungen, Aufschub von schweren Erkrankungen wir erleben durften, dann soll das nichts Außergewöhnliches sein, dass wir irgendwelchen charismatischen Gemeinden überlassen, dass Menschen geheilt werden. Aber für jeden von uns muss auch das Totenglöckchen einmal läuten. Wir sollten aus dem Aufschub der Krankheit, dem Stopp der Krankheit, nicht so ein Halligalli machen, dass das was Außergewöhnliches ist. Unser Herr schenkt das öfter, als man denkt. Aber ich wollte erzählen davon, und das habe ich in dem Büchlein niedergeschrieben, dass ich erschrocken bin darüber, wie verkrallt ich in das bisschen Leben bin. Ich möchte leben, das ist ganz elementar in uns angelegt, vermutlich seit der Stunde unserer Geburt, seit wir uns aus dem Körper unserer Mutter freigekämpft haben. Das hat mir einmal eine Mutter gesagt. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Das Kind hat deutlich gemacht, entweder du oder ich. Vielleicht war es bei Ihnen, bei Ihrer Geburt, wenn Sie sich noch recht erinnern, nicht ganz so dramatisch. Aber dieser Lebenswille, der steckt kreatürlich, schöpfungsgemäß in uns. Und es ist ganz natürlich, dass wir leben wollen. Großes Mitleid bei denen dieser Lebenswille einen Bruch bekommen hat und nicht mehr selbstverständlich ist. Also gut, ich bin erschrocken darüber, wie stark ich wollte doch geborgen sein in Jesus, wie stark ich an diesem Leben hänge und wie wenig ich vorbereitet bin, aufs Heimkommen zum Herrn. Wenn ich Jesus gehöre, muss das doch eigentlich so sein wie beim Apostel Paulus. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Dass das bei mir so anders war, so ähnlich wie bei unserem lieben deutsch-russischen Bischof, der auch schwer krebskrank war und zu mir in die Seelsorge kam, weil er gehofft hat, der Schiffbruch hat Wunder erlebt, vielleicht kann er, wenn er die Hand auflegt, auch bei mir Wunder tun. Eine ganz schwierige Situation, wenn man diesen Aufschub von Krankheit erlebt hat. Weil Menschen denken, das sind plötzlich Kräfte des Heiligen Geistes da, die auch mir weitergegeben werden können. Aber ich habe ihm gesagt, wir wollen uns doch freuen, dass wir heimkommen auf den Heiland. Da hat dieser liebe russische Bischofsbruder gesagt, aber ich freue mich noch gar nicht so arg drauf. Es könnte ruhig ein bisschen länger dauern. Das ist normal. Aber ich bin damals in meiner Krankheit drüber erschrocken, wie wenig ich vorbereitet bin darauf und wie wenig ich mir klar gemacht habe, was das bedeutet, dass Jesus sagt, ich bin das Leben. Johannes 11 steht das. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wer mit mir verbunden ist, der wird leben, auch wenn er stirbt, sagt Jesus ganz nüchtern. Der sagt nicht, wer an mich glaubt, bei dem wird die Krankheit keine Macht mehr haben und der Tod wird möglichst lange hinausgeschoben sein. Es gibt das Sterben, aber wer an mich glaubt, der gehört mir auch im Sterben. Hat der Jesus nicht. Und ich habe mir das viel zu wenig klar gemacht, was das bedeutet. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In der Tiefe habe ich das nicht begriffen gehabt. Am gleichen Tag wie ich, wie bei mir, hat man bei meinem Freund Dr. Rolf Walker ein fast ähnliches Karzinom im Darm entdeckt. Wir haben beinahe 10 Jahre miteinander im Jugendwerk zusammengearbeitet, am gleichen Tag operiert worden, am gleichen Tag hat die Chemotherapie begonnen und er ist jetzt schon beinahe 8 Jahre beim Herrn. Und bei mir durfte es nochmal einen Aufschub geben. Seine Angehörigen haben natürlich gefragt, fast neidisch, warum eigentlich? Warum musste unser Vater und mein Ehemann gehen? Und da war mir es ein Trost, dass ein Kollege mir geschrieben hat, lieber Chefbuch, Sie waren noch nicht würdig, zum Herrn gerufen zu werden. Sie haben Ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Zu begreifen, was das heißt, dem Herrn Jesus zu gehören, auch wenn man stirbt. Und da bin ich eben dabei beim Machen der Hausaufgaben und darf Sie ein wenig hineinspicken lassen, hineinschauen lassen in diese Hausaufgaben. Wie gesagt, geh hin und verkündige, was der Herr an dir getan hat, wie stark man an diesem Leben gebunden sein kann und wie wenig man auch als Christ sich klar gemacht hat, dass das eigentliche Leben erst beginnt nach unserem Sterben. Und da lassen Sie mich ein wenig ausholen vom Neuen Testament her. Ein paar Stellen, die ich auch hier schon auslegen durfte im Rahmen der Sonntagsbibelstunden. Welche aber ihm angehören. Ein Verb, das der Apostel Paulus besonders geliebt hat. Er hat es aufgenommen von Jesus. Ein Verb, der Jesus hat gesagt, wenn jemand ein Becher Wasser gibt, darum, weil ihr mir angehört, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. Und Jesus hat das Wort vom Angehören benutzen, dass man ihm angehören kann. Wir benutzen ja dieses Verb im Zusammenhang mit den Angehörigen, die armen Angehörigen, die zurückbleiben. Jesus hat eine souveräne Freiheit gehabt mit seinen Angehörigen. Wenn man zu ihm gesagt hat, du Jesus, jetzt mach mal Pause, draußen wartet deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern, konnte Jesus sagen, wer ist mein Bruder, meine Mutter, meine Schwester? Das Wort Gottes hören und bewahren sind mir Bruder, Schwester, Mutter. Die mit ihm verbunden sind übers Wort Gottes, waren ihm so eng wie die Blutsverwandten. Also Jesus hat dieses Wort vom Angehören ganz neu gefühlt. Ich darf ein Angehöriger von Jesus sein, um den er sich sorgt, an dem er Anteil nimmt, den er nicht fallen lässt. Am allerschönsten hat es wohl der Apostel Paulus ausgedrückt mit dieser Formulierung, dass wir in ihm sein können. In ihm verbunden. Dass mein Lebensgeschick geborgen ist in ihm, in Christus. Ja, damit auch übersetzt ein Wort von Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid wie schwache kleine Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Wir dürfen wie eine kleine schwache Rebe verbunden sein mit dem kraftvollen Rebstock, mit dem sich Christus bezeichnet hat. Oder wenn Jesus sagt, ich habe euch sammeln wollen wie eine Glucke, ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, geborgen, so wie wir wahrscheinlich im Mutterleib geborgen waren, geschützt, genährt, wo wir wachsen durften. Das Bild hat Jesus gebraucht und der Apostel Paulus hat es übernommen. Sogar noch ganz kurz, 1. Korinther 3, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. So wie Christus Gott gehört, keinen Gedanken denken wollte ohne Gott, sich führen lassen wollte, wo Gott führt, geborgen im Willen Gottes, getragen von der Kraft Gottes, rechnend mit den Stärkungen Gottes, dass auch aus 5 Broten und 2 Fischen eine Speisung werden kann für Tausende. So verbunden, wie Christus Gott gehört, so dürft ihr mit Christus verbunden sein, ihm gehören. Als der Apostel Paulus nach Athen kam, in jene geistreiche Stadt mit den vielen Tempeln, hat er eine großartige missionarische Predigt gehalten. Im Endeffekt war sie ein Schlag ins Wasser. Nicht jede Evangelisation muss dazu führen, dass eine Riesenerweckung entsteht. Wo hat es eigentlich bei Jesus große Erweckungen gegeben? Es gab, dass Tausende kamen bei der Bergpredigt und bei der Speisung, aber nachher weggelaufen sind. Und es gab das, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet mich alle verlassen, sogar noch seine Jünger. Aber mitten hinein in diese Welt, in der es schwierig ist, Erweckungen zu machen, hat Apostel Paulus gepredigt, in ihm leben, weben und sind wir. Aber nun hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, dass wir nicht wissen, wer eigentlich Gott ist, was Gott von uns will. Normalfall, die Menschen glauben, dass es ein höheres Wesen gibt, aber was Gott wirklich will, was er vor uns vorhat, ob wir vor ihm bestehen können, vor dem heiligen Gott. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen, aber nun gebietet er allen Menschen an allen Enden, Buße zu tun, aufzuwachen, denn er hat einen Tag bestimmt, an dem Gericht gehalten wird. Und Gott hat es beschlossen, in diesem Jesus, dass man gerettet wird, den Gott euch für den Glauben hingestellt hat, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie aber hörten von der Auferstehung der Toten, hatten sie ihren Spott. Manche sagten, später wollen wir dich mal hören. Das war der Knackpunkt, dass der Apostel Paulus sagte, jetzt lasse ich mich mit meinen Worten sagen, seit Adam und Eva oder seit dem Neandertaler, wer will, sind alle gestorben. Gott konnte auf alle verzichten, selbst auf den Albert Einstein und auf den Dr. Sauerbruch, er konnte auf alle verzichten. Sogar auf den Erich Bendaar, den klugen Politiker. Auf einen nicht. Den hat er aus den Toten herausgeholt. Hat er deutlich gemacht, der ist wichtig. Den braucht ihr und auf den will ich nicht verzichten. Und den sollt ihr haben, den hat Gott euch aus den Toten herausgeholt und hat euch den Glauben angeboten. Ihr dürft euch an den Jesus anhängen. Das wollte Paulus im Grunde genommen sagen. Dann Bericht, was uns Apostelgeschichte 17 gesagt ist. Er hat später den Römern geschrieben, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Lasst uns doch nicht auch wir als Christen so ein furchtbar dramatisches Ereignis machen, meine lieben Angehörigen, und wie kommt meine Frau mal ohne mich durch? Und hoffentlich weinen auch meine Enkel ein bisschen um mich. Lasst uns doch nicht so einen Futz drum machen um die ganze Sache der Angehörigen. Ich lebe dem Herrn. Hauptsache ist, dass er sich freut, auch im Tod mich bei sich festhalten zu können. Also, an dem will ich nicht auslernen. Ich möchte hier in die Tiefe gehen, was uns von Jesus her und seinen Aposteln verheißen ist. Nun müssen wir in unseren Tagen mit einer Überbetonung rechnen über das, was Leben ist. Das war menschlich verständlich, dass man am Leben hängt. Aber biblisch ist diese Überbewertung des Lebens nicht. Der Herr Jesus hat ja oft geradezu harte Worte gesagt, als einmal einer sagte, Herr, ich will dir gern nachfolgen, aber ich muss zuerst meinen Vater und meine Mutter begraben, ich muss für meine Angehörigen sorgen, bis die gestorben sind, hat Jesus gesagt, lass doch die Toten ihre Toten begraben. Furchtbar hartes Wort, lass doch. Die sind ohnehin für Gott und die Welt tot. Wenn man alt wird wie ich, merken Sie, wie schnell Sie abgeschrieben sind für die übrigen Menschen. Ja, bei der Versammlung war es fast bloß alte Leute und wir denken, wir seien noch ganz knusprig. Alte Leute. Sie in Eitlingen geben mir die Ehre einzuladen. Ich denke immer wieder, und die anderen, die brauchen meinen Rat, meine Erfahrung nicht mehr. Die können doch von mir noch was lernen, was ich in meinem Leben mitbekommen habe. Meine Enkel interessieren sich kaum für die Geschichte meines Lebens. Es ist tragisch, alt zu werden. Aber abgeschrieben sein müssen wir nicht. Was ist eigentlich das Leben? Lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus sagt auch, wer mir nachfolgen will, und hasst nicht Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer so furchtbar am Leben hängt, wer nicht sein Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Wir erleben es oft in der Entwicklungshilfe, Mission, dass wir junge Leute, wie habe ich es im Jugendwerk erlebt, sagen, du wärst doch ein Mann, wir brauchen dich in Nigeria. Ja, aber ich muss zuerst mal Häusle abzahlen und dann mit meine Kinder Abitur haben, unsere Jüngste dann vielleicht. Wer hasst sein eigenes Leben und hängt nicht an der Familie? Bei uns Pfarrern, ja, ich kann mich nicht bewerben um eine Stelle, das neue Pfarrhaus hat Risse und es liegt nicht so günstig zum nächsten Gymnasium. Wo lernen wir wieder als Christen unser eigenes Leben, Brüder, Schwestern, zu hassen? So hat Jesus gemeint, gegen eine Überbewertung des Lebens. Wer sein Leben findet, wer sein Leben meint zu finden, der wird es verlieren, sagt Jesus. Das eigentliche Leben ist in den Augen von Jesus mit ihm verbunden zu sein. Wir singen so leicht, in dir ist Freude. So sollte es uns doch wirklich auch bestimmen, so sollte es sein. In dir, Jesus, ist Freude, dass ich mit dir verbunden sein kann. Ich erzähle heute Mittag einige Geschichtchen auch, damit die Müdigkeit sie nicht übermannt oder überfraut. Wir leben ja in einem Gendersprachgebrauch, also. In meinem Studium 1953 in Bonn haben wir uns bemüht, beim ersten Präsidenten der Bundesrepublik, Theodor Heuss, einen Termin zu bekommen als schwäbische Studenten und ihm einige schwäbische Heimatlieder zu singen. Aber das Präsidialbüro hat dann erst die schwäbische Gruppe eingeladen im Wintersemester 53, 54, da war ich längst in Tübingen. Ich habe jahrelang drunter gelitten. Ich habe es versäumt, bei der Einladung bei Bundespräsident Heuss dabei zu sein. Eine halbe Stunde Kaffee mit Bundespräsidenten. Wenn das schon so eine Ehre ist, liebe Schwestern und Brüder, was ist das für eine Ehre, dass ich in ihm sein kann. Jeden Tag morgens sagt er, Jesus, jetzt möchte ich zu dir gehören. Wache du über meine Gedanken, über meine Schritte, über meine dummen Vorstellungen. Lass mich in dir sein. Das ist die höchste Ehre, die es überhaupt gibt. Aber wie gesagt, in unserer Welt sind andere Vorstellungen vom Leben da und was wertvoll ist. Und wir müssen damit rechnen, dass seit 280 Jahren immer mehr fast wie ein Dogma sich eingenistet hat in den Köpfen der europäischen Bevölkerung, Amerika genauso. Nach dem Tod geht's irgendwie weiter. Garantiert. 98% rechnen damit. Mit dem Tod ist nicht aus. Irgendwie wird's weitergehen. Die Indianer haben wenigstens noch von den ewigen Jagdgründen geträumt. Die haben nicht gesagt, irgendwie. Die haben damit gerechnet, dass die Bisons kommen und dass das großartig. Wir sagen irgendwie nicht. Und das Angebot, im Sterben Jesus zu haben, wozu eigentlich noch, wenn es doch irgendwie weitergeht? Ich verstehe, warum Ludwig Hofacker, der große Erweckungsprediger unseres Landes, in einer seiner Predigten gesagt hat, liebe Zuhörer, er hat nie gesagt, liebe Gemeinde, er hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob die Leute Gemeinde sind und ob es Brüder und Schwestern sind, die das sagen. Liebe Zuhörer, Christus ist der allerunentbehrlichste Mann für einen sündigen Mensch. Er ist unentbehrlicher als das tägliche Brot, unentbehrlicher als unsere Kleider. Doch was brauche ich solche Vergleiche? Wenn man nicht sterben, nicht ewig sterben will, muss man Jesus haben. Ohne Jesus ist schon dies Leben ein elender, schwerer Traum. Wir leben in einer Welt ohne Jesus und im Augenblick erleben wir den größten Kladderadatsch, den es je geben konnte. Schlimmer als Kriege. Kein Mensch weiß mehr, wo die Weltwirtschaft hinfahren wird und wir dazu. Mit all unseren Versicherungen und Renten und ob wir überhaupt noch in ein paar Jahren das tägliche Brot haben. Wenn der Hofacker sagt, er ist unentbehrlicher selbst für dieses Leben, eine Welt ohne Jesus fährt an die Wand. Aber jetzt mache ich bei Hofacker weiter. Ohne ihn bleibt das arme Herz unbefriedigt, Ohne Jesus ist der Tod erst wirklich ein Tod und die Ewigkeit ist Finsternis. Ach, was sind wir ohne Jesus? Elender als elend, jämmerlicher als jämmerlich, so jämmerlich, dass der ganze Himmel über unser Elend zusammenweinen würde. Ohne Jesus ist der Tod erst richtigen Tod. Es müsste unsere Gewissheit sein, nun ist das schwierig, den anderen Menschen, mit denen wir zusammenleben, irgendwo an den Kopf zu werfen. Mein lieber Mann, ohne Jesus, da gehst du in die Finsternis. Ich habe es oft bei Beerdigungsansprachen so gesagt, jeder von uns fragt sich, was kommt mal, wenn ich die Augen zumache? Und ich möchte Ihnen bekennen, ich habe begriffen, ich möchte dann nicht ohne den Erlöser Jesus sein. Es wäre furchtbar für mich. Also ich habe nicht gesagt, liebe Leute, ihr werdet es schon noch merken. Ich habe es von mir aus gesagt und mit unserem Zeugnis an andere sterbliche Menschen müssten wir eigentlich so sagen, du, ohne den Heiland Jesus möchte ich nicht vor Gottes Augen treten. Das, weil die Leute sich so irgendwie Vorstellungen machen über die Ewigkeit. Aber wir müssen heute damit rechnen, dass es sehr schwer ist, über den eigentlichen Tod zu reden und deutlich zu machen, Sterben an für sich ist etwas sehr Natürliches. Ich habe oft den Eindruck, dass in unserer Zeit das Sterben perhorresziert wird, zu Deutsch zu einem Schreckgespenst aufgeblasen wird. Grundgenommen ist Sterben etwas sehr Natürliches. Eigentlich immer, wenn ich beim Sterben dabei sein durfte, habe ich den Eindruck gehabt, das ist so ähnlich, wie wenn eine Frau in Wehen liegt und das zu gebärende Kind sich durchkämpft zum Leben. So gibt es auch ein letztes Durchkämpfen zum Sterben aus dieser Welt hinaus. Nochmal ein Atemzug und ich setze aus. Nein, nochmal ein Röcheln, aber es ist eine Würde überm Sterben. Es ist eigentlich schade, dass so viele Menschen heute das gar nicht mehr mitbekommen, so wie man es früher im Schoß der Großfamilie mitbekommen hat, das Sterben. Das muss nicht immer selig sein. Aber schon rein das natürliche Sterben hat im Normalfall eine Würde. Wenn so getan wird, als sei es Sterbens Allerschlimmste, verkennen wir, dass es noch andere Gefährdungen unseres Menschseins gibt. Ich erlebe es immer wieder bei alten Männern, ein paar Jahre älter als ich, wie da in der Sterbensnot all die Schrecken des Krieges aufwachen. Auch was wahrscheinlich als Untaten verübt werden musste, wie neben ihnen Kameraden gefallen sind, furchtbar verblutet sind. Aber ich erlebe auch, wie noch bis in den Tod hinein, bis ins Sterben hinein Menschen das umtreibt, die Hitlerzeit erlebt haben. Warum haben wir uns herumkriegen lassen? Das kann der große Bruch im Leben sein. Warum habe ich mich verführen lassen? Warum habe ich auf Adolf Hitler gebaut? Warum habe ich so lange mitgemacht? Gut, nach Stalingrad habe ich begriffen, das geht nicht mehr weiter. Aber warum habe ich so lange mitgemacht? Und Leute, die in der DDR waren, haben ähnlich. Warum habe ich so lange mich verführen lassen? Verführung ist etwas, was unser Menschsein bedroht. Wer bin ich eigentlich? Bin ich ein Stück Kork, das getrieben wird von der Strömung? Also wir sollten, wenn Menschen sagen, ja, Sterben ist schlimm, dass man sterben muss, müssten wir sagen, es gibt andere schlimme Dinge. die Macht der Verführung. Und dass man sehr viel schuldig bleibt im Leben. Das bewegt ja auch viele Menschen in den Sterbestunden. Was alles missraten ist, was alles unterblieben ist, was man hätte tun sollen, dass vieler Bruch nicht mehr geheilt werden konnte. Also nicht bloß Sterben ist schwierig, sondern es gibt vielen Bruch in unserem Leben, der vielleicht gerade angesichts des Sterbens, so wie die Lateiner sub specie eternitatis, angesichts der kommenden Ewigkeit erst klar wird, was alles kaputt gegangen ist. Und wie anders ist es, ich habe es hier schon mal erzählt, einer unserer Vorfahren, der seinen Töchtern immer wieder gesagt hat, lebt nicht bloß so in den Tag hinein, es zählt alles vor Gott. Als er selber im Sterben war, haben sie gesagt, Vater, und wie ist mit dem, was in deinem Leben zerbrochen ist? Sie haben es ja als Töchter miterlebt, dass da auch nicht alles ideal war. Da hat er gesagt, es ist jetzt, wie wenn der Heiland seine Hand über das alles halten wollte, was in meinem Leben zerbrochen ist, dass nicht mal ich selber es mehr sehen muss und sehen kann. Verstehen Sie das? Das ist Vergebung mitten im Sterben. Nicht Vertuschung, ist alles gut gelaufen, der Vater hat ja gespart und geschafft und hat alles recht gemacht. Nein, der Heiland hält seine Hand drüber, dass ich es nicht mehr sehen muss. Also nicht bloß das Sterben verteufeln, perhorrestieren, als Schreckgespenst aufblasen. Es gibt viele Gefährdungen des Menschseins. Ich bin immer noch bei dem, was mir aufgegangen ist, bei dem Gott mir hilft, Hausaufgaben zu machen. Ich habe auch den Eindruck, dass überhaupt Gesundheit überbewertet wird. Ach, die armen pflegenden Pfleger und Pflegerinnen, Ärzte und Ärztinnen, von denen man erwartet, sie kriegen es doch noch hoffentlich hin, auch nach dem dritten Schlaganfall. Sie müssen doch das packen, dass unsere Mutter noch mal aus dem Krankenhaus kommt. Ja, man kann doch nicht alles packen. Welche riesengroßen Erwartungen haben wir? Gesundheit Ich habe es als junger Mensch gesehen bei unserem Freund Dr. Paul Müller mit seiner schweren Parkinson-Erkrankung durch Jahrzehnte hindurch, gelähmter Mann, Rollstuhl hereingefahren, aber der war gesünder als wir in seinem ganzen Wesen und Leben, in seiner Ausstrahlung. Gesundheit hat doch nicht bloß mit dem Körperlichen etwas zu tun. So, der Herr ist meine Stärke, mitten wenn ich durch schwere Krankheit geschlagen bin. Und vielleicht sind Ihnen auch schon solche Menschen begegnet. Schwester Barbara hat mir vorher die Karte gegeben mit dem ersten Artikel aus dem sogenannten Heidelberger Katechismus unserer reformierten Geschwister. Als ich besonders schwach in der Krankheit lag, da wurde mir von Freunden das schön in Frakturschrift geschrieben. Es war wichtiger als jeder Besuch. Was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben, im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesus Christus eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Dass ich Jesus Christus eigen bin, dass ich ihm gehöre. Nicht den Ärzten, nicht meinem Lebenswillen, nicht den Arzneien, nicht meiner Not in der Krankheit, nicht meiner Schwachheit, ich gehöre ihm. Und wie ein richtiger Vater, wenn andere Nachbarn sagen, was ist denn der Kerl, was macht der, dann sagt der Vater, der gehört mir, da sorge ich dafür, der braucht jetzt nicht zu erziehen, das ist mein Sohn. Ich gehöre Herrn Jesus, der auch in schweren Zeiten über mich verfügen will und nicht andere verfügen lassen will. Also ich möchte ganz neu lernen, was das bedeutet. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Was wirklich Leben ist und dass das weiter dauert, auch wenn ich meine Augen zumache, Hausaufgaben machen, lernen, was es heißt, gewürdigt zu sein des ewigen Lebens. Als einmal die Sadduzäer zu Jesus kamen und gesagt haben, du Jesus, die Pharisäer rechnen damit, dass nach dem Tod weitergeht und dass eine Auferstehung gibt, das ist doch technisch nicht möglich. Sie erzählen ihm die Geschichte aus dem Buch Tobias, dass ein Mann 7 Frauen gehabt hat. Du, Jesus, es gibt das größte Durcheinander, wenn der Erste im Himmel kommt und sagt, ach, liebe Elsa, komm. Und der Zweite sagt, Moment mal, das war meine Frau. Und dann kommt der Dritte und sagt, das war, der hat mir gehört. Herr Jesus, es ist unmöglich. Stell dir mal diese Sache vor, dass eine Auferstehung gibt, gibt das größte Durcheinander. Und da sagt Jesus, ihr irret. Ihr begreift noch nicht mal, was die Bibel meint. Und ihr begreift auch nicht die Kraft Gottes, welche gewürdigt sein werden der Auferstehung. Die werden den Engeln Gottes gleich sein. Und mich hat dieser Begriff gepackt, dass man gewürdigt sein kann des ewigen Lebens. Nicht eine Würde, die wir uns selber erarbeiten, so ein Gewürdigtsein des ewigen Lebens. Deshalb hat die Lektorin dann gemeint, das sei ein guter Titel für das Büchlein, würdig und vorbereitet, wie wir gut leben und sterben können. Einige haben gefragt, was das für eine Schnecke, die da hinaufführt. Das ist ein Treppenhaus in Rom, im Sixtinischen Museum, das hinaufführt. Und höher und immer höher wird unsere Lebensbahn, aber gewürdigt sein der Auferstehung ist nochmal etwas anderes. Aber jetzt hat, und damit lassen Sie mich jetzt den zweiten Teil beginnen. Erster Teil war, wie ich dazu gekommen bin, Hausaufgaben machen zu müssen, zu lernen, nicht bloß festzuklammert zu sein in dies bisschen Leben, in diese Welt, mein Körper, meine Lebensvorstellungen, so eine Freude drüber zu haben, gewürdigt zu sein, zu Jesus zu gehören und gespannt zu sein, was geschehen wird, wenn ich die Augen zumache. Der Jesus hat nicht viel drüber gesagt. Ist noch schöner als am Heiligen Abend. Die Überraschung kommt erst. Weiß noch, wie ich Angst hatte, ob ich je den Führerschein, die Prüfung bestehen würde und gedacht habe, aber wenn, dann beginnt ein neues Leben, gell? Das war auch nicht viel anders, als dass man Angst haben muss, dass man seine Blechkarre nicht zu Schanden fährt. Aber das wird einmal ein Erwachen sein. In einem der Hillerlieder heißt, dann lass mich froh erwachen, mach meinen Mund voll Lachen und lass mein Neukleid glänzen wie Lilien in dem Lenzen. Dann lass mich froh erwachen. Also gespannt sein auf das, was kommt. Aber jetzt hat in Korntal mich der Andreas Suß, das ist ein Bibelschüler in Beatenberg, der gerade an seiner Diplomarbeit sitzt, einige Fragen gestellt, denen möchte ich, die waren so gut, dass ich an denen entlang gehen will. Das Büchlein können Sie selber, wenn Sie mal wollen, lesen. Aber aufgrund dessen, was mir wichtig geworden ist, will ich eigentlich sagen, das Büchlein beginnt auch damit, dass man sein Leben ordnen sollte. In den letzten 8 Jahren bin ich immer wieder von Menschen gefragt worden, ob ich ihnen nicht helfen würde, ihr Haus zu bestellen, auch ihren Haushalt zu ordnen. Und ich bin erschrocken drüber, wie viele auch Christenmenschen schon beinahe in einem Stand der Verwahrlosung sind. Mit all dem vielen, was sie von Keller bis Dachboden gehortet haben und nicht fertiggebracht haben, wegzuwerfen. Tausende von Dias, von Fotos noch von Großvater her. Die kann man sortieren, ob da nicht wichtige Daguerreotypen von alten Zeiten drin sind, historische. Aber das war alles in einem Haufen. Und deshalb war mein Rat, liebe Leute, fangt doch einmal an. Schublade um Schublade, jede Woche eine Schublade sich vornehmen. Mit den alten Wollresten, Nähsachen, Kleider. Die, natürlich, an jeder Jacke hängt eine Erinnerung, da war ich vor 20 Jahren mit im Urlaub, aber die gehört doch längst weg. Von mir aus liegt im Osten oder zu irgendwelcher Sammlung, gell? Aber das bringen wir so schwer fertig, uns zu lösen. Ich kann Ihnen sagen, selbst bei den Predigten, Bibelstunden, die man gehalten hat, selbst wenn man sein Angesicht vor Scham verbergen muss, sowas habe ich mal vertreten, oh lieber Gott, sei mir gnädig. Aber wegwerfen kann ich so schlecht. Ich habe es doch einst vom Herrn erbeten, dass er mir ein Wort gibt. Ich kann es doch nicht einfach als Papierkorb werfen. Also, das hat auch geistliche Gründe oft, dass wir so schwer uns lösen von Dingen. Aber mein Rat war, packt es mal an. In der Zwischenzeit bin ich barmherzig geworden. Wenn ich ein paar Freunde hatte, die immer wieder angerufen haben, gesagt haben, Rolf, ich habe versucht, Schublade um Schublade, aber ich komme noch nicht mal an die erste Schublade. Und da sage ich jetzt, dann lass es. Deine Enkel und Urenkel werden in hohem Bogen innerhalb von 24 Stunden sehr viel wegwerfen, von dem du dich nicht trennen kannst. Nicht, dass wir dem alten Menschen auch noch eine Last auflegen. Ich sollte eigentlich, ich müsste aufräumen. Wie es auf dem Dachboden aussieht. Lass es, die Engel werfen es raus. Aber wichtig ist, zu raten, das Testament zu machen beim Notar. Es gibt so viel Unfrieden in den großen Familien, wenn das nicht klar schwarz auf weiß geklärt ist, was einmal passieren soll mit dem, was übrig bleibt. Vielleicht wird es in wenigen Jahren überhaupt gar nicht mehr viel wert sein, aber trotzdem, es ist gut, hier sein Haus zu bestellen. Davon steht auch einiges drin. Aber das ist gar nichts Wesentliches. Der Andreas Suess hat gesagt, Sie schreiben immer wieder in Ihrem Buch, Büchlein, dass der Tod der letzte Feind ist. Ist das wirklich ein Feind, der Tod? So wird es ja von vielen Menschen angesehen. Ich habe vorher schon manches angedeutet, man hat Angst. Viele Menschen haben noch gar kein Sterben erlebt. Ich erinnere mich an die Vikarin, der ich in Schondorf sagte, machen Sie mal Besuch oben im Spittlerstift, im Altenheim. Die ist schon im Foyer ohnmächtig zu Boden gestürzt. Sie hat so eine Fülle von alten Menschen in ihrem Leben noch gar nie mitbekommen gehabt. Von wegen vom Sterben. Ich habe mal neulich meine Kinder gefragt, war der schon mal beim Sterben eines Menschen? Nein. War der schon einmal in der Leichenkammer vor der Beerdigung? Habt ihr mal in einen offenen Sarg geschaut? Nein, nein, nein. Wo sind wir, wenn wir gar kein Verhältnis mehr haben, dass im Grund bei diesem würdigen Sterben der Augenblick kommt, vorher konnten Sie noch ein Bibelwort sagen, Sie konnten die Hand festhalten, Sie haben den Pulsschlag gespürt, Sie haben die Atmung gehört und dann ein letzter Atem und jetzt war das, was vorher ein Mensch war, in all seiner Schwachheit, ist bloß noch, sehen Sie, also Puppe, abgelegtes Kleid. Früher haben wir den Vers gelernt, der Leib begibt sich zur Ruhe, legt Kleider ab und Schuhe, das Kleid der Sterblichkeit. Wie wir abends, wenn wir uns auskleiden, Jackett, ist das, was wir hinterlassen, unser Körper, die Behausung, die man jetzt verlassen hat. Ach, schade, wenn das nicht mehr Menschen erleben, auch dass unser Körper einmal eine leere Hülle sein wird, das Eigentliche weg sein wird. Der Tod ist ja der letzte Feind. Heute haben viele Leute Respekt vor dem Sterben. Sie haben auch Angst davor, werde ich durchhalten? Wie werden die Schmerzen sein? Die können schlimm sein. Ich weiß noch einmal, wie der Herr Dr. Meier Gerber von der Langensteinbacher Höhe, ein Arzt, zu mir gesagt hat, ach Bruder Schäffbuch, vor den Schmerzen im Sterben brauchen Sie keine Angst zu haben. Die haben wir Mediziner im Griff. Und dann kamen harte Monate für seine eigene Frau, wo kein Medikament mehr helfen wollte angesichts der furchtbaren Schmerzen. Also auch Ärzte sind oft ohnmächtig. Meine Großmutter, als die mit Gesichts- und Kehlkopfkrebs mehrere Monate gestorben ist und bloß noch stöhnen konnte, konnte betteln, die fromme Frau, bitte Morphium. So schwer können Schmerzen sein, wir sollten das nicht herunterspielen. Sie hat auch mit ihrem entstellten Mund, mit dem sie kaum mehr reden konnte, zu einer meiner Cousinen gesagt, ich wandere meine Straßen, die zu der Heimat führt, wo mich ohne alle Maßen mein Vater trösten wird. Es kann miteinander da sein. Die Bitte Morphium und ich wandere meine Straßen, die zu der Heimat führt. Also ich verstehe, dass manche Leute Respekt haben. Wie werde ich diese letzte Strecke bestehen? Aber der Apostel Paulus, wenn er vom letzten Feind spricht, 1. Korinther 15, dann meint er ja, wenn alle Herrschaft, Gewalt, alle dämonische Verführung aufgehoben sein wird von Jesus, dann wird am Schluss noch auch der Tod aufgehoben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Apostel Paulus gemeint hat, er wird mit dem schlimmsten, letzten Feind auch noch fertig werden. Vielleicht hat er auch gemeint, am Schluss bei dem Kehricht, der dann zusammengedreht, kommt auch der Tod noch dran. Vielleicht ist der Tod gar nichts Allerschlimmste in den Augen Gottes. Wahrscheinlich ist Verführung noch viel schlimmer als Sterben. Also der Begriff letzter Feind ist mir schon bei 1. Korinther 15 nicht ganz klar. Martin Luther hat das, was wir oft unter dem letzten Feind verstehen, recht verstanden, dass in uns die Sinne nicht verzagen. Wenn der Feind wird das Leben verklagen, erbarm dich, Herr. Wenn mir bewusst wird, wie viel im Leben zerbrochen ist, wie viel ich verletzt habe, Menschen verletzt habe, wie viel ich versäumt habe, dass in uns die Sinne nicht verzagen, wenn der Feind wird das Leben verklagen. Wenn so da der Teufel sagt, wie da bei Hiob, und Sie haben ja jetzt den Hiob gelesen in diesen Tagen, ah, lieber Gott, der gehört doch nicht zu dir, das ist selbstverständlich, dass der fromm tut, gell? Es geht ihm ja so gut. Der Teufel wird bis zuletzt sagen, gehört denn der Chefbuch zu dir, Jesus? Nein, ich weiß von dem Dinge, was in seinem Leben passiert sind, der gehört nicht zu dir, den darfst du nicht bei dir verbuchen. Das ist die Anfechtung, die uns bis ins Sterben hinein verfolgen kann. Und umso mehr müssen wir es festmachen und unseren Schwestern und Brüdern, die zum Tod gefordert sind, noch ins Ohr schreien. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass die Werke des Teufels zerstöre. Jesus hat gesagt, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Lassen Sie das Sterbende wissen. Die brauchen des Glaubens Trost, wenn der Feind das Leben verklagen wird. Also der letzte Feind, man kann natürlich auch sagen, nach all dem, was man im Lauf eines Älterwerdens abgeben muss. Ist dann das Letzte noch der Herzstillstand und der letzte Atemzug? Wenn ich all das jetzt aufschreiben müsste, mit wie vielen Ersatzteilen ich schon lebe, von den Einlagen in den Schuhen bis zur Brille und dazwischen drin Schrittmacher und weiß der Kuckuck was, gell? Und was musste ich alles abgeben, dass man Berge besteigen konnte, dass man Entscheidungen treffen konnte, dass man irgendwo gebraucht wurde mit seinem Rat, die Freuden des Lebens vom viel Essen und Gutessen bis zur Sexualität, alles weggenommen, der große Freundeskreis. Ich habe mal angefangen, unter einem Hinterglasfenster die Freunde, die verstorben sind, zu sammeln, Bilder. Nach dem dritten Hinterglasfenster habe ich aufgehört, weil das allmählich ein Heer von Frauen und Männern war, die mir vorausgegangen sind. Das bedrückt einen auch, gell? Also wie viel musste man abgeben? Bin ich allein noch übrig geblieben? Und da ist als Letztes noch, was man abgeben muss, auch der letzte Atemzug. Was ist gemeint mit dem letzten Feind? Wir als Christen würden so empfinden, wenn all das aufwachen will, was in meinem Leben falsch war, dann schenkt mir Herr Jesus, wie bei meinem Vorfahren, dass du die Hand drüber legst, dass nicht mal ich selber es mehr sehen kann. Wie war es bei Ihnen, hat der Andreas Hus gefragt. War da Bangigkeit vor dem Ungewissen, als auf Sterben zuging, Angst vor den Schmerzen? So wie ich es erfahren habe, ist, es kann einem, wie wir so sagen, sterbenselend sein. Da machen sich gar nicht mehr viel Gedanken. Es wird vielen so gehen, bis ins Sterben hinein, dass man auch das Leben loslassen darf. Und froh ist, wenn man das Leben loslassen darf. Aber wirklich, das andere ist auch da, kreatürlich, dass man noch an einem Faden des Lebens hängt, ich will noch nicht sterben. Mir hat dann geholfen der Vers von Philipp Friedrich Hiller, wirkest, o du Geist des Glaubens, dass ich mutig sterben kann. Nicht fröhlich, nicht gelassen. Ich finde das toll, dass der Hiller gesagt hat, wirkest, o du Geist des Glaubens, dass ich mutig sterben kann. Überhaupt, also mir sind die Lieder von Philipp Friedrich Hiller, viele dieser Lieder, wichtig geworden in der Zeit der großen Schwachheit. Ich habe Ihnen, Sie können es nachher in der Pause mitnehmen für jeden, ein Blatt mit einigen dieser Verse zusammengestellt. In dem Lied, Herr, stärke mir den Glauben, er ist ein Werk von dir, heißt es in der vierten Strophe, wenn ich auch gar nichts fühle von froher Zuversicht, entzieh mir bis zum Ziele doch deine Gnade nicht. Toll! Ich muss nicht fröhlich sterben. Wenn ich auch gar nichts fühle von froher Zuversicht, entzieh mir bis zum Ziele doch deine Gnade nicht. Was hat mir geholfen? Dass meine Frau vielen Freunden sagen konnte, bitte keine Besuche machen. Ich habe damals gesagt, habe es in den Gesangbuchvers gepackt, denn ich brauche alle Kräfte, in dem großen Gott zu ruhen. Ich kann jetzt gar nicht mehr so viel Ablenkung brauchen. Bloß die Allerengsten sollen kommen. Es wird zu viel geschwatzt, auch an Krankenbetten und an Betten von Sterbenden. Ich habe es zweimal erlebt, selbst bei Krankenhausseelsorgern, dass nach einer halben Stunde, wenn mir der Schweiß auf die Stirn trat, der überhaupt nicht mehr aufhörte, habe ich gesagt, kann ich nicht mit Ihnen beten, um Ihnen deutlich zu machen, es ist langsam Schluss, ich schaffe es nicht mehr. Ganz kurz, und ich habe es hier schon mal bei der Bibelstunde gesagt, einer unserer Freunde, der 3 schwere Schlaganfälle hat und das Sprachzentrum war gelähmt, hat gesagt, es war furchtbar, die haben Blumensträuße gebracht, die haben geschwätzt und haben gemeint, wir müssen unterhalten. Und warum hat nicht einer gesagt, Jesus ist da, auf Wiedersehen, Helmut, und ist gegangen? Verstehen Sie, der Glaubenstrost. Jetzt nicht bloß die Krankheit und Schwachheit da, sondern Jesus ist da. Also natürlich, kreatürlich ist, dass es sich aufbäumt, im Leben hängt, aber es ist auch natürlich, dass einem Sterbenselend ist. Konkret gefragt, wie war es bei Ihnen? Mir war immer wichtig, wenn ich es mal so sagen darf, ich möchte dem Heiland keine Schande machen. Die wussten im Krankenhaus, nicht bloß, dass ich Pfarrer bin, sondern dass ich Christ bin. Herr Professor Bittner, nach der schweren Operation, hat gesagt, wir haben versucht, rauszuschälen, was herauszuschälen ist. Aber das Eigentliche müssen Sie mit Ihrem Chef abmachen. Und hat Gott gemeint. Also das haben die gewusst. Und ich wollte dem Heiland keine Schande machen. Sondern halte mich her. Wirk es, du Geist des Glaubens, dass ich mutig sterben kann. Es gibt vielen Trost, so wie ich vorher gesagt habe, von der Karte, dass ich beides im Leben und im Sterben Jesus, dir eigen bin. Ganz große Hilfe war, was meine Schwägerin mir brachte, ein paar Kassetten vom Hymnuschor und vom Gechinger Kantorei mit Bachchorälen. Ein kleines CD-Abspielgerät und Diskettenabspielgerät, wo man auch wieder abschalten kann. Diese Choräle können in einem nachwirken, haben mir sehr viel geholfen. Sollte nicht so viel gesprochen werden bei den Sterbenden, soll nicht abgelenkt werden. Ich möchte alle Kräfte brauchen, um in Gott zu ruhen. Letzte Frage jetzt vor der Pause. Sie sind als Pfarrer viel mit Sterben konfrontiert worden. Ist es etwas anderes, wenn man selbst damit zu tun hat? Oder werden die bisherigen Eindrücke und Gedanken verstärkt oder relativiert? Es ist leider so, dass man heute auch als Pfarrer ganz selten zu Sterbenden geholt wird. Es wird immer weniger. Erschütternd einmal. Als Angehörige sagten, wir haben immer wieder hineingeschaut zum Opa, ob er noch lebt, so alle halbe Stunde. Und dann das letzte Mal haben wir gemerkt, er ist gestorben. Furchtbar, wenn man einen Sterbenden nicht allein lässt und die Hand hält. Ich verstehe, dass der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, einfach dabei sein, begleiten. Gar nicht viel reden, gelegentlich ein Bibelwort, ein Gesangbuchvers. Man muss sich überlegen, was ist noch bekannt. Schlimm, die Generationen, die jetzt heranwachsen müssen, die keine geistlichen Lieder mehr kennen, die Saiten sind, die in Schwingungen versetzt werden können. Keine Bibelworte. Wir haben einst noch 48 Choräle im Spruch- und Liederbuch gelernt, beim Nazilehrer noch. Und 400 Jesusworte, bis hin zu dem Lavaterlied von dir, o Vater, nimmt mein Herz Glück, Unglück, Freuden oder Schmerz. Schön die Fürbitte. Man wird von der Fürbitte getragen. Und besonders großartig ist, wenn einer sagt, wir beten für dich, aber noch wichtiger ist, dass unser Herr Jesus im Himmel vor dem Vater an dich denkt, du gehörst ihm. Ah, das ist ein Trost. Da wird die eigene Fürbitte relativiert. die auch von uns leicht vergessen wird. Wir sagen immer, ich denke an dich, wenn einer sagt, wir gehen auf die Operation zu und plötzlich nach 14 Tagen ist der wieder da. Wie ist denn gegangen? Ah, gut, ich danke darauf für deine Fürbitte. Oh, ich habe es doch ganz vergessen gehabt. Wir vergessen nicht so schnell wie die Fürbitte bei denen, denen wir es versprochen haben. Gut, dass der Herr Jesus vor dem Vater ist und für uns eintritt. Aber genau die Freunde, die oft sagen, wir beten für dich, wenn nach 4 Wochen der Befund kommt, sind leider auch weitere Zellen befallen, können versuchen, bestrahlen, Chemo, dann schlägt bei vielen Mitchristen das um, dass sie sagen, haben Sie nicht auch schon gehört, es gibt einen besonderen Brennnesseltee, der gerade bei Krebskranken hilft und wir wissen, ein Heilpraktiker in Stuttgart-Vaihingen, der besonders gut ist, der hat chinesische Medizin und in Oettingen oder Ötisheim, da gibt es die Mistelspritzen, Sie sollten mit dem... Wie schnell Christen von der Fürbitte umschalten können auf irgendwelche Geheimrezepte. Bringen Sie bitte Schwerkranke nicht durcheinander mit solchen Ratschlägen, die gut gemeint sind, aber im Grunde genommen bloß noch verwirren. Mir hat selbst ein anthroposophischer Arzt dann einmal gesagt, wenn Sie sich darauf einlassen, auf all diese Ratschläge, landen Sie am Schluss beim australischen Astralheiler oder sowas, Geheimheiler. Also nicht abhängig machen von diesen Geheimrezepten. Wann hat der Herr Jesus davon gesprochen, dass er ist wie ein Arzt, als er gesagt hat, ich heile alle Kranken? Als er gesagt hat, Kranke, Gesunde brauchen keinen Arzt, aber Kranke, ich bin gekommen, alle Kranken zu heilen. Oder wie geht's weiter? Die Menschen zu rufen, in einem Evangelium heißt die Sünder zu rufen, einzuladen zu mir. Das ist unser ärztlicher Beistand als Mitchristen, dass wir Menschen dem Herrn Jesus befehlen und nicht einem chinesischen Geheimtee, sondern dass wir helfen, Jesus ist auch noch da. Und er sagt, du wirst leben, auch wenn man stirbt. Oder nehmen Sie Johannes 17, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und jetzt machen wir, Schwester Barbara, wie lange? 8 Minuten, 10 Minuten Pause? Sie gewähren 10 Minuten. Wir machen 17:05 Uhr weiter. Danke vielmals.